Körper ist klar, sein Körper ist diese Schwingung, das dann, die dann das Universum hervorbringt. Und Brahma gibt diese Schwingung weiter an seinen Schüler, Narada Muni. Er hat seinem Schüler Narada diesen ganzen spirituellen Klang in ein paar Versen gegeben. Und Narada Muni hat es weiter erweitert seinem Schüler Vyasadeva gegeben. Und Vyasadeva hat daraus die gesamten Veden verfasst. Und von Vyasadeva geht dieses Wissen über die Jahrtausende bis in unsere Zeit hinein. Und wir können, indem wir diesen spirituellen Klang von denjenigen hören, die in dieser Schülernachtfolge stehen, auf diese Weise diesen Klang von Krishna, Brahma und so weiter empfangen haben, ebenfalls verbunden werden mit diesem überweltlichen Klang. Das ist die ganz besondere Bedeutung auch des Vorgangs der Einweihung, dass man in diese Kette der Schülernachfolge aufgenommen wird und dann immer verbunden ist mit dieser Quelle des spirituellen Klangs. Das ist ein ganz besonderes Kennzeichen spiritueller Klangschwingung, dass ja all diese Aspekte da eine große Rolle beispielen. So, es ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema und wir haben nur eine kurze Zeit dafür. Mantra, dieses Wort ist bereits gefallen und jeder von uns weiß die Bedeutung dieses Wortes, Manastrayate, das, was den Geist befreit, eine Klangschwingung, die eben diese Kraft hat, tiefer zu gehen und unserem Geist zu lösen von all den materiellen Bedeckungen, all den materiellen Bedingtheiten.
Man kann es gibt auch anders übersetzt. Man heißt Denken und Sinnen, also in einem tieferen Sinne. Und Tra ist die übliche Endung für ein Mittel. Sutra, Tantra. Richtig. Tantra ist der Webstuhl, Sutra ist der Faden, das Nähmittel. Also es muss nicht so übersetzt werden, wie Sie gerade sagten.
Das ist
ein Mittel, das einem Sinnen oder Meditieren hilft.
Oh ja, das ist auch sehr eine Bedeutung, dass das Schöne am Sanskrit, dass man, je nachdem welcher Aspekt einem gerade wichtig ist, verschiedene Bedeutungen auch extrahieren kann aus den einzelnen Worten. Das ist also eine Hilfe zur Meditation. Wenn ich über Krishna meditieren möchte, nehme ich ein Krishna-Mantra. Nicht? So ist das sehr, sehr schön, der dann auch dieses spirituelle Klang hat, die Kraft hat, meinen Geist auf die Form oder auf die Person Krishnas zu lenken. Und da sind wir schon bei der Bedeutung von Mantras. Mantren haben verschiedene Strukturen, es gibt Bija-Mantras und so weiter. Ich möchte an dieser Stelle nicht dort einführen, aber das Charakteristikum eines jeden Mantras ist der Name. Jeder Mantra enthält außer verschiedenen anderen Elementen einen Namen. Zum Beispiel, das würde jetzt sehr lange dauern, ich sage es einfach, ein Mantra, den wir heute von Priya Krishna Prabhu schon gehört haben, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Das Om ist der Bija dieses Mantras. Krishna sagt ja in der Bhagavad Gita, ich bin das Om in all den vedischen Mantras. Es gibt andere Bijas, aber das Om ist das uns geläufigste. Om.
Also Bija, das Kraftwort.
Ja, das Kraftwort, der Same heißt es auch wörtlich, aus dem der Mantra hervorgeht. Die Anrufung Gottes, des Erhabenen. Om. Und dann Namaha. Namaha ist eine Art Tu-Wort in dem Mantra, das gehört auch rein. Was mache ich denn jetzt? Ich bringe meine Ehrbietung da. Namaha. Nicht ich, sondern nicht mir, sondern dir ist die direkte Bedeutung dieses Wortes. Om Namo Bhagavate, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Vasudevaya, Vasudeva. So, das Om ist ganz wichtig, das Namaha ist auch wichtig. Aber entscheidend ist der Name Vasudev. Das ist der Mantra, der sich an Vasudev, ein Name Krishnas, wendet. Und die wirkliche Kraft dieses Mantras kommt von der Persönlichkeit Vasudevs, der Persönlichkeit Gottes, die durch diesen Namen angesprochen wird, adressiert wird. So gibt es viele Mantras. Om Namo Shivaya wendet sich an Lord Shiva. Und eine große Anzahl von Mantras, die ihre Kraft haben von der spirituellen Persönlichkeit, die durch den Namen dieses Mantras angesprochen wird. Und dieser Klangschwingung die Kraft verleiht, weil in diesem spirituellen Bereich der Name und das bezeichnete Objekt gar nicht voneinander verschieden sind. Der Name ist das Wichtigste des Mantras. Und da leite ich fließend über zu dem praktischen Teil, den ich mit euch und Ihnen machen möchte, nämlich das Chanten des Mahamantras. Der Mahamantra oder der große Mantra der Befreiung ist deswegen so machtvoll, weil er nur aus Namen besteht. Da hat man die Beachers alle weggelassen und die Tu-Wörter. Na, also ich weiß nicht, ich habe den Sanskrit-Ausdruck vergessen für diesen Teil, für dieses Element des Mantras, das Namaha zum Beispiel, oder das, es gibt verschiedene andere Möglichkeiten. Nur der Name, nur die Essenz, die Kraft der Mantren wird genommen. Das ist dieser Hare Krishna Maha Mantra, der aus drei Namen Gottes besteht, Hari, Rama und Krishna, oder aus Krishna, der Allanziehende, also der Name Gottes, der in unserer Tradition eine ganz große Rolle spielt, der allanziehende Aspekt Gottes. Rama, die Quelle aller Freude, von der alle Freude, Glückseligkeit ausgeht in dieser Welt. Und Hare, sich auch auf die Energie Gottes beziehen kann, dass der weibliche Aspekt Gottes, Shri Krishna, begleitet in Goloka Vrindavan von Srimati Radharani, seiner weiblichen Gefährtin. Seine Energie. Und wir können die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, durch seine Energie ansprechen und wahrnehmen. So wendet sich dieser Mantra zunächst einmal an Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Der erste Teil. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare.
Da gibt es auch noch eine andere Erläuterung.
Oh ja, nein. Also
Hari ist der Vokativ von Hari.
Richtig.
Und Hari ist der Nehmer, kommt von Ri nehmen.
Ja,
der die Sünden wegnimmt, was meistens bedeutet.
Hari kann einerseits als Hari, als der Vokativ von Hari genommen werden, das war auch meine erste Erklärung, also drei Namen Gottes. Oder als Vokativ zu Hara auch, oder also das wäre jetzt die Energie, oder als Hari wendet sich an eben die weibliche, die innere Kraft Sri Krishnas. Und das sind ganz viele verschiedene Bedeutungen, auch die in diesem Mantra verborgen sind. Und wir haben jetzt nur zwei angedeutet. So, und ich würde euch jetzt alle ganz gerne mit einbeziehen und euch bitten, mit mir zusammen einmal diesen Mantra zu singen. Und zwar ist das immer schön mit Instrumenten. Ja. Ja, ich setze mich sowieso nicht auf den, also nicht auf den, sondern...
Achso, das ist richtig.
Das ist ein bisschen... Ups. Vielleicht den Tisch ein Stückchen nach vorne, wenn das geht, ohne Schwierigkeit. Die Muliganga.
Ja,
wo ist
hier habe ich das. Ja.
Oh ja.
Soll ich spielen?
Oh ja, sehr. Und dann die Karkas, die habe ich auch irgendwo hingelegt. Da, na? Hinter den Händen. So, der Mantra ist ja sehr einfach, aber trotzdem möchte ich einen sehr einfachen Zugang zusätzlich dazu geben. Wir könnten jetzt komplexe Raga spielen, die genau der Tageszeit angemessen sind, die dann natürlich auch nicht so leicht nachzusingen sind. Deswegen möchte ich zunächst einmal mit der einfachsten aller Melodien beginnen, nämlich zunächst einmal ohne Melodie. Und damit es noch einfacher wird, werde ich den Mantra zunächst einmal in kleinen Teilen sprechen. Und ihr könnt darauf antworten. Und beim zweiten Mal den halben Mantra. Ihr könnt darauf antworten, dann die zweite Hälfte. Und beim dritten Durchgang den ganzen Mantra. Ihr könnt antworten. Und dann gehen wir langsam dazu über, auch mit den Instrumenten einzusetzen. Also Ron, erst mit den Karten spielen, wenn das so an der... Ja, so nach 4-5 Mantra kommt es langsam. Das merkt man dann. Und dann werden die Melodien auch ein bisschen komplexer. Gut. Beginnen. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Krishna Krishna.
Krishna Krishna.
Hare Hare.
Hare Hare.
Hare Rama.
Hare Rama.
Hare Rama.
Hare Rama.
Rama Rama.
Rama Rama.
Hare Hare.
Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ich bin praktisch fertig. Ich wollte nur sagen, dieses gemeinsame Singen der heiligen Namen Krishnas, der, man sagt dazu auch Harinam Sankirtan, also der gemeinsame Kirtan, das gemeinsame Singen des Harinama, des heiligen Namen Gottes, der wurde, ist in den Veden erwähnt, in jahrtausendalten Schriften, in den Puranas, in den Upanishaden wird dieser Hare Krishna Mahamantra erwähnt und empfohlen, dringlichst empfohlen sogar, dass man ihn nutzen soll, um zur Gottesverwirklichung zu kommen. Aber eigentlich so richtig den Menschen zugänglich wurde dieser Mahamantra erst vor 500 Jahren durch Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu ist also die Inkarnation Gottes oder die Inkarnation Krishnas, die ganz besonders eben in dieses Zeitalter, in dem wir jetzt leben, herabgestiegen ist als Avatar, als eine Inkarnation Krishnas, die in allen, also in allen ist übertrieben, aber in mehreren hundert verschiedenen vedischen Schriften prophezeit ist, dass sie in diesem Kali-Yuga erscheint, um dieses gemeinsame Singen der heiligen Namen Gottes einzuführen und den Menschen in großem Stil zugänglich zu machen. Und das ist die Bedeutung unseres Altars. Wir verehren hier also Sri Shigonitai. Einige werden sich sicherlich gefragt haben, was ist das für ein schöner Altar. Also auf der rechten Seite Sri Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, diese Inkarnation Krishnas, die vor 500 Jahren in Westbengalen auf diesem Planeten seine Spiele ausgeführt hat, vor allem eben das Singen des Mahamantras. Und auf der linken Seite von uns aus gesehen Lord Nityananda, also sein transzendentaler Bruder. Weil wenn Krishna kommt, kommt er niemals allein, sondern bringt seine ewigen Gefährten mit in diese Welt. So wir Chaitanya und Nityananda oder Gornitai, das war der letzte Mantra, den wir gesungen haben, Jaya Gauranitai, sind also die in diesem Kali-Yuga so ganz wichtige, also eine ganz wichtige Form Gottes, eine ganz wichtige Inkarnation, die wichtigste, weil sie eben dieses Chanten des Hare Krishna Mantra, der Namen Gottes, mit so viel Kraft ausgestattet haben. Gut.
Ich hoffe, es geht euch allen und Ihnen allen genauso wie mir, sodass dass ich eine große Erfrischung verspüre. Wir werden jetzt noch ein Kapitel, nicht mehr als ein Kapitel. Darf ich dir das geben? Jetzt kommt es zu einem der Höhepunkte der Bhagavad Gita. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Dem 11. Kapitel. Das 11. Kapitel heißt Vishwarupa Darshan Yoga. Vishwarupa bedeutet die universale Form des Höchsten. Vishwa heißt Universum und Rupa Form. Und Darshan heißt sehen oder eine Schau haben. So, im 10. Kapitel, wir mögen uns bitte erinnern, sagte Krishna, dass er das gesamte Universum durchdränge und erhalte und hatte gesagt, wie er in verschiedenen Manifestationen sozusagen durch das hindurchschaut. Wenn wir einen Löwen in die Augen schauen, sehen wir dadurch die Gegenwart Gottes. Wenn wir eine schöne Frau sehen, die beredt ist, die und so weiter und so fort, diese Eigenschaften hat, können wir dadurch plötzlich Gott uns zublinzeln sehen. Wenn wir Weisheit sehen irgendwo, können wir verstehen, hier ist der Höchste gegenwärtig. Und so weiter und so fort. Krishna, Arjuna gibt sich aber hier noch nicht ganz zufrieden. Arjuna sagt, ich möchte diese ganze Form sehen. Ich möchte auf einmal, mit einem Mal, dich sehen, wie du in einer universalen Form, die alles beinhaltet, auf einmal sehen kann. Und Krishna sagt ihm zuerst, dass, weißt du, niemals hat irgendjemand vor dir diese gewaltige Form gesehen. Es wird schwierig für sich sein, sie zu ertragen. Gott im Universum, wie alles gleichzeitig in dieser Form existiert. Und er schaut den Arjuna an und sagt, ich werde dir die Augen sehen, damit du das wahrnehmen kannst. Ich werde dir die Augen geben, dass du es wahrnehmen kannst. Einmal kam ich zu einem Yogi, der sagte, wie es viele neuzeitliche Yogis tun, ich bin Gott und du bist Gott. Der einzige Unterschied zwischen mir und dir ist, dass ich es verwirklicht habe und du noch nicht. Und da habe ich ihm gesagt, bitte zeige mir deine universale Form, wie alles auf einmal in dir existiert. Und der war nicht so leicht aus der Fassung zu bringen, der sagte, hier, schau genau hin. Und ich sagte, es tut mir leid, ich kann jetzt also nicht mehr sehen als den Raum, den dein Körper einnimmt. Ja, du hast nicht die Augen dazu. Und dann sagte ich, ja, also das sollte kein Problem für dich sein, gebe mir doch die Augen. Und da hörte das dann auf, die Diskussion. Krishna hatte Arjuna die Augen gegeben und wie wir später hören, war nicht nur Arjuna in der Einzelperson derjenige, der diese Form sah, es waren noch einige große Rishis oder Weisen, die bereits auf dieser Ebene waren, die ebenfalls diese Form unabhängig wahrnehmen können. So, wir wollen jetzt ein bisschen in den Text hineingehen und den 12. Text des 11. Kapitels zusammen chanten, weil wir dort die Form sehen, was Arjuna sah. Ja? Surya. Divi Surya Sahasrasya. Bhavet Yuga Pat Uttita. Yadiva Sadrishi Sasya.
Wenn Hunderttausende von Sonnen gleichzeitig am Himmel aufstiegen, gliche ihr Glanz, strahlender Glanz, vielleicht dem Glanz der höchsten Person in jener universalen Form.
Und Arjuna wurde plötzlich übermannt. Mein lieber Krishna, in deiner wundersamen und schreckenerregenden Form sehe ich alle Halbgötter, Weisen und göttliche Schlangen. Und ich sehe viele, viele Arme, Bäuche, Münder und Augen, die überall und ohne Grenzen verbreitet sind. Ich sehe in dir kein Ende, keine Mitte und keinen Anfang. Du bist der letztliche Ruheort des gesamten Universums und du bist die ewige, höchste Person. Beim Anblick deiner gewaltigen, universalen Form sind alle Halbgötter verwehrt und so wie sie bin auch ich verwehrt. Also er hatte dieses Licht, diesen Glanz gesehen, der aber aussah wie tausende von Sonnen, die gleichzeitig aufgehen. Und er sah diese verschiedenen Erscheinungen des Höchsten und betete weiter. O Herr der Herren, bitte sei mir gnädig, ich kann meine Ausgeglichenheit nicht bewahren, nicht Nervenzusammenbruch, da ich deine lodernden, totengleichen Gesichter und deine furchterregenden Zähne sehe. Alle großen Krieger stürzen mit rasender Geschwindigkeit in deine flammenden Münder und das gesamte Universum wird durch dich verschlungen. O furchterregende Gestalt, bitte sage mir, wer du bist und was deine Mission hier ist. Arjuna sieht, um es ganz klar zu sagen, einen Blick in die Zukunft. Er sieht das Schlachtfeld von Kurukshetra. Die Schlacht ist ja noch gar nicht angefangen. Aber er sieht plötzlich, wie die Krieger seiner Seite und auch der Gegenseite tot da sind. Zermalmt von diesem grausamen Kriegshandwerk. Und Schrecken bemächtigt sich seiner. Und er fragt, wer bist du in dieser Form? Und was ist deine Mission? Und daraufhin kommen Krishnas Worte zu ihm. Diese Worte sind auch für uns von großer Bedeutung. Ich möchte das mal im Originaltext hier aufblättern. 10, 11, 42. Ist persönlich eines meiner Lieblingsverse. Seht die Szene vor euch in einem inneren Auge. Eine Form ist da, wir haben gestern ein Dias gezeigt, aber man kann das gar nicht bildlich darstellen. Denn Arjuna sah ja von einem Ort alles. Wir können nicht uns vorstellen, dass man von einem Ort, hier von Weißenstein in Lauternburg oder wie das heißt, plötzlich alles auf einmal wahrnimmt. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, aber Krishna offenbarte das ihm und er hatte ja die Augen, die perspektivischen Augen fast, müsste man sagen. Nicht? Er war geblendet von dem Glanz und er sah plötzlich einen Blick in die Zukunft und dann fragte er, wer bist du? Und die Antwort kam zu ihm. Kalosmi, ach, das ist so schön, da schmachtet man dahin. Kalosmi Lokakshaya Krita Pavrito. Nicht? Ich bin die Zeit. Die große Zerstörerin der Welten. Und ich bin gekommen, um alle Menschen zu vernichten. Außer euch, den Pandavas, werden alle Soldaten hier auf beiden Seiten getötet werden. Nicht die Zeit, Krishna war in Form der Zeit gekommen. Hermann Hesse las dieses Kapitel und hat danach ein Gedicht geschrieben, was er mit dem Titel Bhagavad Gita überschrieb. Er hatte es geschrieben als im September 1914, das war ein Monat nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und hatte in der Bhagavad Gita gelesen und er schrieb in sein Wundes Dichterbuch. Wieder lag ich schlaflos, Stund um Stund, unbegriffenen Leids, die Seele voll und wund. Brand und Tod sah ich, auf Erden lodern, Tausende unschuldig leiden, sterben, modern. Und ich schwor dem Kriege ab im Herzen, als dem blinden Gott sinnloser Schmerzen. Sieh, da klang mir in der Stunde trüber Einsamkeit, Erinnerung herüber, und es sprach zu mir den Friedensspruch ein uraltes indisches Götterbuch. Und was sagt das Götterbuch, die Bhagavad Gita? Krieg und Friede, beide gelten gleich, denn kein Tod berührt des Geistes Reich. Ob des Friedens Schale steigt, ob fällt, ungemindert bleibt das Weh der Welt. Darum kämpfe du und lieg nicht stille, dass du Kräfte regst, ist Gottes Wille. Doch ob dein Kampf zu tausend Siegen führt, das Herz der Welt schlägt weiter, unberührt. Nicht so, hier war die Form der Zeit gekommen, einmal wieder, in Form des Ersten Weltkriegs. Hesse, Hermann Hesse, unglaublich. Hat auch also schon was Tiefsinniges schürfen können da in dem Gedicht. So, das ist also dieses 13. Kapitel, die universale Form. 11. Kapitel, I'm sorry. Ich hoffe, dass es Sie auch und euch auch berührt. Schließlich ist es für Arjuna einfach nicht mehr möglich, diese Form zu sehen. Es geht einfach nicht mehr. Trotz der Augen ist doch sein Geist ein Menschengeist. Und er kann das Wirken Gottes nie begreifen. Was in den Augen der Menschen oft wie nackter Wahnsinn aussieht, ist die weise Gerechtigkeit Gottes, der eigene Wille des Herrn. Und er betet also, bitte, sagt er, zeige mir deine ursprüngliche Gestalt, von der alles ausgeht, denn ich habe sie so lieb gewonnen. Es ist die Gestalt der Liebe. Mein spiritueller Meister hat den Ersten Weltkrieg auch hautnah erlebt. Er saß damals in Kalkutta, er hatte eine Familie und wurde plötzlich ein Blackout angekündigt, also man musste die Fenster verhüllen und dann kam die Bombe, ich glaube der Japaner, ist das richtig? Also irgendwelche Bomber kamen und griffen Kalkutta an. Und Srila Prabhupada war eine völlig selbstverwirklichte Seele. Er saß gerade draußen und alles lärmte und schrie und die Einstürze waren da. Er aß gerade Abend, nämlich Krishna Prasada. Und er berichtet, dass er nicht die Neigung verspürte, reinzugehen. Wenn Krishna in Form des Todes gekommen war, um ihn zu holen, so sollte er ihn holen. Er war aber gerade mit einer anderen Form Krishnas beschäftigt, nämlich seiner Prasad, seiner Barmherzigkeit, und die wollte er nicht unterbrechen. Und so aß er weiter Kachuris. Vielleicht gibt es Kachuris, aber das ist ein sehr kompliziertes Gericht. Also, er aß weiter und er kommentiert später, es war mir bewusst, hier ist die universale, schreckenerregende Form des Herrn, in der sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft befinden. Aber diese Form war nicht sehr liebenswert. Schreckenerregend eher. Nicht? Und so ist es auch dem Arjuna gegangen. Er wollte einfach nicht mehr diese Form, er konnte sie nicht mehr sehen. Und Krishna offenbarte da dann zuerst einmal seine vierhändige Narayan-Form. Und dann nahm er die zweihändige Form an, womit er auch wieder den Punkt machte, dass alles von dieser Form, dieser Rupa, ausging. Und zum Ende dann dieses Kapitels gibt es zwei wunderschöne Texte, die ich euch noch unbedingt die wir noch unbedingt schenken möchten.
Darf ich etwas fragen?
Gerne.
Ja, von Anfang an auf der Seele recht. Warum hat Krishna den vier Arme? Ich meine, das kann nicht mit den Elementen zusammenhängen. Die sind ja schon im dürftigsten Fall fünf.
Ja. Diese vierhändige Form ist in der spirituellen Welt manifestiert. Ja. Auf den Vaikuntha-Planeten. Warum er die hat? Er trägt dort vier Symbole.
Die Symbole.
Einmal die Lotusblume.
und das, und das Muschelhorn und dann die Keule und das Feuerrad. Diese beiden Dinge, die Keule und das Feuerrad, sind für die Nicht-Gottgeweihten bestimmt. Die, mehr so, der bestraft sie nicht. Sie bestrafen sich durch ihr eigenes Tun. Und die Lotusblume, die wächst, und die Muschel sind für die Spiritualisten bestimmt. Die Lotusblume wächst mitten im Sumpf, aber ist nicht ein Kind des Sumpfes. Sie riecht wunderbar. So ist auch ein Transzendentalist wohl in dieser Welt, aber auch außer, darüber stehend. Nicht? Und die Muschel vertreibt mit ihrem Klang alle Furcht und alle Ängste. Wir werden das heute Abend wieder hören, wenn der Devi die Muschel bläst.
Ich hatte auch eine ganz kleine Frage zu dem Thema.
Ja.
Und zwar, mir ist es immer nicht klar gewesen.
Bitte.
Wenn Krishna
außerdem heißt es, wenn Gott mit, er gibt mit zwei Armen ja, den Fortschritt, und mit zwei Armen nimmt er alle Dinge, die den Fortschritt behindern, weg. Nicht, also es ist sehr intensiv.
Da müssen wir jetzt lang diskutieren.
Ja, ja.
Das kann ich jetzt.
Wir bleiben lieber bei den anderen. Ja. Ja. Ich muss sagen, so sehr wie ich weiß, dass die Fragen noch drängen, darf ich hier bitte ganz kurz zum 55. und dem letzten Text des 11. Kapitels aufbrechen. Ja. In diesem Kapitel macht, in diesem Text macht Krishna noch einmal klar, was Qualifikationen sind, um tatsächlich im spirituellen Leben verankert zu sein.
Lieber Arjun, wer sich in meinem reinen hingebungsvollen Dienst beschäftigt, frei von den Verunreinigungen durch fruchtbringende Tätigkeiten und gedankliche Spekulationen, wer für mich arbeitet, wer mich zum höchsten Ziel seines Lebens macht und wer jedem Lebewesen ein Freund ist, gelangt mit Sicherheit zu mir.
Matkama Krin ist die erste Qualifikation. Ich werde es mal nicht aufschreiben. Man sollte etwas Praktisches tun, nicht nur reden, eine Tat vollbringen für Krishna. Matpalama, steck es doch einfach aus, mein Junge. Man sollte den Höchsten als das höchste Ziel betrachten. Man sollte bewusst... Wir erleben jetzt den Chaosfaktor der Veda-Akademie. Das war noch gar nichts. Machen wir uns auch mehr gefasst. Weil er ist dafür bekannt, wenn es losgeht. Wir werden gleich die Köpfe schweben. Die Wände werden sich öffnen und plötzlich Goldregen einsetzen und alles Mögliche. Also, das ist jeder, der ihn kennt, weiß, das ist manchmal übersinnliche Dinge ereignet sich. Das weiß ich noch gar nicht. Das ist vielleicht das Ankündigen. So, mein Lieber, also,
etwas Praktisches tun für Krishna. Dann Parama, das Ziel haben. Das ist ganz wichtig. Was für ein Ziel habt ihr? Mat Bhakta, im hingebungsvollen Dienst beschäftigt sein. Und dann Sangavatita, befreit von der Verunreinigung durch materielle Tätigkeiten und gedankliche Spekulation. Und schließlich sollten wir eine interessante Sicht entwickeln. Nirvaira, ohne einen Feind außen zu projizieren. Keiner ist unser Feind. Und ja, Sarva Bhuteshu, das erinnert uns an das, was schon vorher gesagt wurde, dass man mit gleicher Sicht und gleichen Augen alle Lebewesen sieht. So, ich bin hiermit mit diesem 55. Vers, der auch sehr, sehr wichtig ist. Man kann den sich notieren und ich würde unbedingt empfehlen, die Erläuterung durchzuarbeiten. Die ist eine total intensive spirituelle Text. Mit diesem Text haben wir dieses Kapitel beendet. Wir wollen noch ganz kurz durchgehen. Bevor Krishna die universale Form zeigte, beschrieb er kurz dem Arjuna, womit er rechnen könne. Dann gab er ihm die Augen und dann plötzlich wurde sie offenbart, diese universale Form. Krishna offenbarte zuerst einmal diesen Glanz. Zuerst einmal offenbarte er, wie alles in dieser Form gegenwärtig ist. Arjuna sah wirklich alles. Es gibt in Japan jetzt diese Bibliothek gefunden, wo auch so an kleinen Palmblättchen unglaublich viel geschrieben ist. Man muss das lesen mit einer sehr starken Lupe. Möchte und kann in dieser so einem kleinen Bücherchen, also da kommt man nicht durch in einem Leben. Hier wurde aber was anderes gemacht. Hier sagt der Arjuna alles in Krishnas Form, in dieser Vishwarupa. Dann sah er diesen Glanz und das Licht und schließlich die Zeit. Er sah tatsächlich hatte einen Einblick in die Zukunft. In ein paar Tagen wird wieder ein Seminar hier sein, wo der Seminargeber total überzeugt ist durch eine Technik, die er nennt Remote View, dass er innerhalb 3 Jahren, wenn sich unsere Gesellschaft oder wenn sich die Umstände dieser Erde schlagartig verändern werden, so sieht er das, dass er auch innerhalb dieser Veränderung ums Leben kommt, dieser Katastrophen. Ne? Der bereitet sich vor. So, ich weiß nicht, ob er Einblick hatte in die universale Form des Herrn. Wahrscheinlich nicht, oder? Nichts, sagt er. Aber er hat da, Kollegen, ich will mich nicht beschäftigen damit, ob es wahr ist oder nicht wahr ist. Hier jedenfalls war das möglich.
Könnt ihr noch mal ein bisschen zur Seite
gehen? Ja, gerne. Arjuna sprach dann Gebete, als er von 35 bis 46, er schämte sich. Er sagte, so oft habe ich auf ganz informelle Art und Weise mit dir gehandelt. So oft habe ich dich gebeten, bitte lenk die Kutsche jetzt hierhin oder dahin. Ich lag sogar mit dir auf dem gleichen Bett und wir haben gescherzt miteinander über verschiedene Themen. Und ich habe dich manchmal angefangen. Redet. Hey Saka, wo wohnt? Hey Yadava, o Prinz der Yadu-Dynastie, das tut mir jetzt schrecklich leid. Ich habe da eine Indiskretion sondergleichen gemacht.
Er betet um Vergebung, da habe ich keine Texte vorgelesen. Und dann zeigt Krishna wieder die ursprüngliche Gestalt. Er sagt, nur du kannst diese Gestalt sehen, weil du eine spirituelle Sicht hast. Die Kommentare zu diesem 11. Kapitel reißen eine Frage auf, die ich auch hier gerne stellen möchte. Arjuna sah ja die ursprüngliche Form Krishnas die ganze Zeit. Wieso musste dann Krishna dem Arjuna irgendeine göttliche Sicht geben? War denn das noch nicht genug? Und die Antwort, die gegeben wird, ist, dass mit dieser Divya, Chakshusa, die Sicht gegeben wurde von den höheren Wesen auf dem Planeten, den Devatas, die aus ihrer, die mit einer, mit anderen Sinnen ausgestattet sind als die jämmerlichen oder begrenzten menschlichen Sinne. Nicht? Diese Art von Sicht. Aber er hatte schon die transzendentale Sicht, nämlich seine Augen waren geschmückt mit dem Balsam der Liebe. Und dadurch konnte er den Höchsten erkennen. Gut, damit sind wir ans Ende des 11. Kapitels gekommen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das Gefühl einer großen Errungenschaft mit mir trage. Denn es war so, es ist wirklich sehr, sehr schwierig für mich als Vortragsgebende, diesen Text zufriedenstellend, also nicht oberflächlich zu behandeln. Ich bin sehr, sehr dankbar, denn ihr und sie seid ein ausgesprochen gnädiges Publikum und ein sehr spirituell belebtes. Das hört sich also an wie eine Sanskrit-Schule. Man müsste ein Tape richtig nach Indien schicken, die würden denken, aber hier sind sehr wohlbewanderte Sanskrit-Leute. Es kommt wie in Wellen. Vielleicht soll man sich mal abwechselnd hier hinsetzen können und es mal hören. Das ist wirklich sehr schön. Und ja, wir werden hier jetzt das Ende setzen. Wir haben ein Kapitel weniger geschafft, als wir wollten, aber das macht überhaupt nichts. Das ist das 12. Kapitel, was hier, kann ich schon sagen, sind nur 3 Abschnitte. Und damit verdecke ich das Geheimnis wieder. Und wir werden mit Sicherheit morgen durch alle 18 Kapitel durchkommen. Dann können Sie richtig aufatmen und könnt ihr richtig aufatmen. Da habt ihr wirklich etwas geschafft. Natürlich denke ich, dass dieses Seminar unbedingt noch vertieft werden muss. Ich höre, dass wir Kassetten aufnehmen. Man kann sich die bestellen. Und dann kann man sich selbstverständlich die Bhagavad Gita auch zueignen. Wir werden da vielleicht noch so einen Tisch machen. Ich hatte vorgeschlagen, du warst hier ein besonderes Seminar. Preis machen, als Anreizmittel und als Zeichen der Zuneigung zu unseren Gästen. Wir haben auch so ein ganz kleines, seht ihr mal, manche hatten gesagt, oh, so ein Riesenbuch, das kann ich nicht mit mir rumschleppen. Wir haben das natürlich in weiser Voraussicht erkannt und so ein kleines, so mit Bibelseiten gemacht, was man also immer in die Westentasche machen kann. Gandhi ist mit der Gita so umgegangen, er hat einfach Folgendes gemacht, ein Experiment, was ich auch Ihnen mal empfehlen will. Der hat einfach die Gita irgendwo aufgeschlagen und hatte dann die Antwort. Das wirkt unglaublich, das funktioniert tatsächlich. Man sollte das natürlich nicht bis an die Grenzen ausreizen. Nicht? Soll ich im Aldi kaufen oder im Fromarkt? Oder solche Sachen. Nicht? Das sind schon existenzielle Dinge und man soll es vielleicht nicht jedes Mal machen, aber wenn man in so eine Situation reinkommt und sich verbindet, dann wirkt Krishna auch in
Augustin übrigens auch gemacht.
Ja?
Zur Bestätigung, ja.
Ja.
Die Mutter Goethes auch mit der Bibel.
Oh ja, die Mutter Goethes mit der Bibel und ja, Augustinus auch.
Ich mache es täglich mit der Bibel und mit anderen Büchern.
Ja.
Auch mit ganz gar nicht heiligen Büchern funktioniert das manchmal wunderbar.
Ja, ja, das ist
es. Man es nicht so oft macht.
Ja, ja, man sollte das nicht herausreißen. Nicht?
Und wenn man es nicht erwartet, also das geht eigentlich bei mir am besten, wenn ich das gar nicht erwarte, dann ich einfach aufschlage und
ja. Ja, 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 genau, genau, so funktioniert das. Ja, also.
Oh Gott.
Das scheint etwas Privates zu sein. Gut. Dann wollen wir hier ein Ende nehmen. Willst du vielleicht noch sagen, wie es weitergeht?
Ja, ich wollte zu dem gerade eben angesprochenen Punkt, diejenigen, die das Seminar gerne nochmal hören möchten auf Tapes, da gibt es eine Liste, da kann man sich eintragen, die können dann zugeschickt werden. Und dann natürlich gibt es bei uns Bhagavad Gitas, wir haben einige noch da. Eins wollte ich noch sagen, für uns ist so ein Seminar immer ganz besonders erfolgreich, wenn einer der Teilnehmer oder vielleicht sogar mehrere sich entschließen, sogar das Srimad Bhagavatam mit nach Hause zu nehmen. Das kommt also auch regelmäßig vor, das ist dieser...
Ich hab's schon bestellt.
Ach, das ist auch gut.
So gerne. Das,
da kommt sie auch nach Hause. Aber das ist okay. Wir haben auch im Moment nur noch... Also das zwölfbändige Werk, das dann auf der Bhagavad Gita aufbaut. Wir werden in Zukunft sicherlich auch mal Seminare...
Da müssen wir, ja. Da setzen wir es eine Woche, einfach schließen wir uns hier ein. Und machen... Liebe Seminarteilnehmer und Teilnehmerinnen, wir haben heute unseren letzten Seminartag. Wir werden ungefähr gegen 13 Uhr enden mit einem Höhepunkt. Ich würde ganz gerne, bevor wir mit dem 12. Kapitel anfangen, eine kleine Runde machen und möchte jeden bitten, soweit eine Antwort sofort auf meine Frage da ist, kurz in einem Satz, nicht länger, weil wir jetzt gestrafft durchgehen wollen, zu sagen, was ist Ihnen von den Punkten, die in dem Seminar gemacht wurden, noch am meisten präsent? Also was hat am meisten Eindruck hinterlassen? Was haben Sie vielleicht rausgezogen? Oder was habt ihr vielleicht rausgezogen aus den bisher Gesagten? Ich weiß, dass es eine schwierige Frage ist, denn es war sehr, sehr viel, wie ein Berg praktisch. Vielleicht will man in die Notizen reinschauen, die man gemacht hat. Ich glaube aber, dass wir alle sehr profitieren würden, wenn wir ein bisschen von den Einsichten und Erkenntnissen hören, die die Einzelnen gemacht haben. Denn es ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir das Studium der Gita oder aus dem Studium der Gita eben etwas mitnehmen in unser Leben hinein, was uns dann helfend begleitet.